Das, was ich jetzt sagen werde, wird kurz sein. Aber ich spüre die Skepsis im Raum, das macht nichts. Ich möchte nur ein paar Dinge sagen zum Buch Hosea, ein paar Dinge sagen zum Thema, also Bibelstudium überhaupt, und dann ein paar Dinge sagen zu uns, dass wir das Wort lehren, dass wir das weitergeben, was der Herr uns lehrt. Das ist eine Spurgeon-Konferenz. Spurgeon, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht. Spurgeon. Ich weiß es nicht. Auf Englisch ist es Spurgeon. Und es gibt so viele Geschichten über Charles Haddon Spurgeon, über diesen großen Prediger. Vielleicht ist er der größte englische Prediger, aber man weiß nicht natürlich. Aber er war sicher erstaunlich. Nicht groß in dem Sinn, nein. Großbegabteste, okay, Entschuldigung. Ich habe gedacht, es ist schrecklich, eine ganze Spurgeon-Konferenz zu erleben, ohne dass Spurgeon-Geschichten dabei sind. Und deswegen habe ich gedacht, ich fange diese letzte Einheit mit einer Spurgeon-Geschichte an. Das Gemeindehaus, wo Spurgeon gepredigt hat, war sehr groß, sehr viele Leute waren da, ich glaube 2000 Leute waren im Gottesdienst. Und jeden Montag ist die Putzfrau gekommen, um zu putzen. Und sie hat das immer gemacht. Und zum Schluss ist sie immer hinauf in die Kanzel gegangen, um dort zu putzen. Die Kanzel war ziemlich hoch, weil das notwendig war, weil 2000 Leute in der Gemeinde waren. Und einmal ist sie hinaufgegangen, um dort zu putzen in der Kanzel, und hat entdeckt, dass Spurgeon seine Predigtnotizen vergessen hatte von Sonntag. Und sie hat sich gedacht, wow, ich habe die Gelegenheit, die Predigtnotizen von diesem so begabten Prediger anzuschauen. Und sie hat sich hingesetzt in der Kanzel, hat die Notizen angeschaut. Und neben einem Absatz hatte Spurgeon Folgendes geschrieben: Argument schwach, lauter reden. Ich bin froh, dass Spurgeon auch nur ein Mensch war, der auch Schwächen hatte. Gut. Es war für mich ein großes Geschenk, dass ich hier über das Buch Hosea reden konnte diese Woche. Und vielen Dank für eure Ermutigung und für eure Bereitschaft mitzumachen. Es ist großartig, wie man so klar sieht, dass Gott heilig ist, dass er die Sünde ernst nimmt und dass er auch gnädig ist. Und das hat mich bewegt und ich glaube uns bewegt, wie Gott durch dieses Buch Hosea spricht. Und ich glaube, diese Themen, dass Gott heilig und liebevoll gnädig ist, sind genauso wichtig heute wie immer. Es ist ganz wichtig, dass wir solche Bücher wie Hosea predigen auch. Das Problem, wenn man eine fortlaufende Predigtreihe machen würde über Hosea, wäre meiner Meinung nach, aber jeder muss die eigene Entscheidung treffen, wenn man eher kürzere Stellen hat, dann gibt es einige Predigten, wo es nur um Sünde geht oder nur um Gericht. Und deswegen denke ich, dass es irgendwie gepasst hat auf einer Konferenz, dass man das so gemacht hatte, dass man diese langen Abschnitte anschauen konnte. Ich erzähle nur kurz, wie ich zum Buch Hosea gekommen bin. Als ich angefangen habe, das Buch Hosea zu studieren, habe ich das überhaupt nicht gut gekannt. Was ich gemacht habe, und das ist das, was ich mache mit anderen Bibelbüchern, und du machst das wahrscheinlich auch, aber ich möchte sagen, es ist nicht schlecht, das noch einmal zu hören. Ich habe das mehrmals durchgelesen. An einem Nachmittag. Ich habe das zum Beispiel Dienstag durchgelesen und dann wieder am Freitag und dann nächste Woche ein paar Mal. Also immer wieder durchgelesen. Und dann habe ich ein Blatt Papier neben mir gehabt und ich habe Dinge aufgeschrieben, nicht viel am Anfang, aber gewisse Dinge, die mir aufgefallen sind. Gewisse Dinge, die immer wieder aufgetaucht sind entweder Wörter oder Themen, die immer wieder vorgekommen sind im Buch Hosea. Und natürlich war Sünde dabei und Gericht war dabei und Gnade war dabei, weil diese Dinge vorkommen. Aber ich habe andere Dinge auch gehabt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, gibt es eine Struktur hier in diesem Buch? Ich meine, ich bin begeistert von Struktur, das wisst ihr wahrscheinlich. Aber und mir ist klar, es gibt nicht in jedem Bibelbuch eine Struktur, die man so klar sehen kann. Und einige Leute würden sagen, diese Hosea-Struktur ist auch nicht klar. Ich kann damit leben. Aber die Kommentare sind sich nicht einig, was die Struktur vom Buch Hosea betrifft. Aber jeder Kommentar und jeder, der das Buch Hosea gelesen hat, sagt, ja, die ersten drei Kapitel gehören zusammen. Das ist eine Einheit. Und ich glaube, das ist eh klar. Also das habe ich gewusst. Und dann habe ich gedacht, dieses Thema Gnade kommt dann einige Male vor. Nicht nur am Ende von Kapitel 3, sondern auch am Anfang von Kapitel 6, auch am Ende von Kapitel 11 und auch in Kapitel 14. Und dann habe ich gedacht, gibt es einen Rhythmus da? Gibt es eine Wiederholung? Und dann habe ich gesucht, das ist nicht schnell gegangen. Und wie gesagt, wieder, es war nicht, dass ich tagelang daran gearbeitet habe. Ich habe hier eine Stunde gemacht, hier eine Stunde gemacht, nächste Woche wieder eine Stunde, 3-4 Wochen lang nichts gemacht. Also es war ein Prozess. Aber dann bin ich zu dem Schluss gekommen, ob der richtig ist oder nicht, kann ein anderer entscheiden, dass es doch diese Reihenfolge gibt. Sünde, Gericht, Gnade, Sünde, Gericht, Gnade, Sünde, Gericht, Gnade. Und deswegen habe ich dann diese vier Hauptteile gehabt. 1.1 bis 3.5, 4.1 bis 6.3, 6.4 bis 11.11, 12.1 bis 14.10. Und ich denke, dass es sich lohnt, sich diese Frage zu stellen, was Struktur betrifft, wenn man zu einem Bibelbuch kommt. Aber es wird unterschiedlich sein natürlich, was für eine Struktur es gibt. Aber wenn du an den Kolosserbrief denkst oder an den Philipperbrief, gibt es auch eine Struktur. Ich meine, es gibt eine Reihenfolge. Es ist nicht einfach zusammengewürfelt. Es ist nicht random. Wie sagt man random? Willkürlich. Ja, es ist nicht willkürlich, wie das zusammengestellt ist. Paulus hat gewusst, was er da schreibt. Und ich glaube, es ist gut, dass man versucht, die Einheiten zu finden, die Abschnitte zu finden und dann zu überlegen und darüber zu beten, warum ist es in der Reihenfolge? Was ist für Paulus der wichtigste Abschnitt hier? Was ist die Hauptbotschaft des ganzen Briefes, dass ich mir solche Fragen stelle? Ich werde euch nur ein Beispiel geben von einem anderen Buch, wo man eine Struktur, denke ich, ziemlich klar sieht. Einigen wird das schon bekannt sein, anderen nicht. Können wir das Matthäus-Evangelium aufschlagen, bitte? Matthäus. Es gibt einen Satz oder eine Phrase, die mehrmals vorkommt im Matthäus-Evangelium und das sollte einen zumindest so nachdenklich machen. Bitte schau bitte Kapitel 7, Vers 28 an. Kapitel 7, Vers 28, das ist am Ende der Bergpredigt. Die Bergpredigt finden wir in den Kapiteln 5, 6 und 7. Und in Kapitel 7, 28 steht, es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre und so weiter. Aber diese Phrase ist, als Jesus diese Worte beendet hatte. 7, 28. Wenn man dann weiterliest, dann erreicht man Kapitel 11, Vers 1. Kapitel 11, Vers 1. Und es steht hier, Es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger, hier in meiner Übersetzung steht vollendet, aber es ist das gleiche Wort, beendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Das heißt, es kommt noch einmal vor, als Jesus etwas vollendet, beendet hatte. Und vielleicht ist das nur Zufall, es kommt zweimal vor. Dann, wenn man 13,53 anschaut, Kapitel 13, Vers 53, nachdem Jesus 7 Gleichnisse erzählt hat, Kapitel 13, Vers 53, als es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Interessant, schon wieder, als er beendet hatte, etwas beendet hatte. Dann Kapitel 19, Vers 1, nachdem Jesus über die Endzeit geredet hat. Es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa. Es ist irgendwie jedes Mal, wenn Matthäus will damit sagen, ein Abschnitt ist jetzt vorbei und ein neuer Abschnitt beginnt. Und das letzte Mal ist Kapitel 26, Vers 1. Am Anfang des Leidens und Sterbens Jesu, Kapitel 26, Vers 1, es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Und wenn man diese Phrase, die sich wiederholt, anschaut, dann hat man dann einige Blöcke, oder? Einige Abschnitte im Matthäus-Evangelium. Und wenn man die Abschnitte ein bisschen näher anschaut, ich werde nicht lang darüber reden, weil ich würde gern länger darüber reden, aber in jedem Abschnitt, und ein Abschnitt ist zwischen, als Jesus beendet hatte und als Jesus beendet hatte, gibt es immer zwei Teile in jedem Abschnitt. Es gibt einen Teil, wo es um, es ist Erzählung, was Jesus getan hat. Es geht um Wunder und so weiter und so fort, Begegnung mit Menschen. Und dann gibt es einen Lehrteil, eine Lehre, was Jesus gelehrt hat. Also die Bergpredigt ist der Lehrteil im ersten Block. Ja, also es gibt immer, das heißt, man hat wegen dieser Wiederholung, als Jesus beendet hatte, hat man diese Abschnitte. Und in jedem Abschnitt gibt es Erzählung und Lehre. Erzählung, was Jesus getan hat, Lehre, was Jesus gelehrt hat. Und für mich öffnet sich das Buch Matthäus dann auf für mich. Und ich fange an, vielleicht werde ich ein paar Wochen nehmen, um diesen ersten Abschnitt anzuschauen und daran arbeiten, darüber beten, daraus lernen, den Herrn besser kennenlernen, und dann gehe ich zum zweiten Abschnitt. Also das kann man versuchen, mit anderen Bibelbüchern zu machen. Aber ich meine, ich sage es noch einmal, es gibt viele Bibelbücher, wo vielleicht keine Phrase da ist, die sich wiederholt, aber es gibt andere, es gibt trotzdem meiner Meinung nach einen Aufbau, eine Struktur in jedem Buch, fast immer. Auch in den Mails, die du schreibst, gibt es wahrscheinlich meistens einen Aufbau. Du sagst Hallo am Anfang und dann gibt es, ja, okay. Zum Schluss möchte ich uns nur dazu ermutigen, ich habe früher in dieser Woche die fünf Eigenschaften vorgeschlagen von Christen, die eine Lehrgabe haben. Und wenn du dich ein bisschen dort wiedererkannt hast, in diesen fünf Eigenschaften, oder wenn es dir ein Anliegen ist, du willst anderen Menschen helfen, die Bibel zu erklären, zu verstehen und Gottes Stimme in der Bibel zu hören, wenn das dir ein Anliegen ist, dann das ist jetzt für dich, was jetzt kommt zum Schluss. Das bedeutet, dass du anderen helfen willst. Es kann sein, dass es nur eine Freundin, ein Freund ist. Ihr trefft euch einmal die Woche, einmal in 2 Wochen, und ihr lest eine Bibelstelle zusammen und redet darüber und betet darüber. Übrigens, wenn du zu zweit mit jemandem eine Bibelstelle liest, es gibt zwei Methoden. Und ich mag die erste Methode nicht. Und dann sage ich euch die zweite Methode, die mir besser gefällt. Die erste Methode ist, dass du betest und dann stellst du deinem Freund Fragen. Und es ist wie ein Kreuzverhör. Also du stellst die ganzen Fragen und der Arme muss versuchen, diese Fragen zu beantworten. Das finde ich ziemlich, also das technische, theologische Wort dafür ist Oak. Also ich finde das unangenehm und ich bin nicht überrascht, wenn mein Freund aufhört zu kommen. Er hat jetzt leider keine Zeit. Also viel besser ist es meiner Meinung nach, aber ihr könnt eure eigene Meinung bilden. Ich werde nie wissen, was deine Meinung ist und ich verlasse das Land sowieso morgen. Wir lesen die Bibelstelle. Ich bete kurz, aber ein ganz kurzes Gebet. Und dann stellen wir uns einander Fragen. Jeder von uns kann Fragen stellen. Du kannst Fragen stellen, wo du die Antwort weißt. Und du kannst auch Fragen stellen, wo du die Antwort nicht weißt. Aber du stellst Fragen. Jeder von uns kann Fragen stellen. Und der Vorteil ist mit Fragen stellen, je mehr Fragen du stellst, desto weniger Antworten musst du geben. Und für einige ist das wirklich ein neues Erlebnis. Ich hab nicht Fragen aufgeschrieben vorher als Vorbereitung hier. Ich habe schon darüber nachgedacht und darüber gebetet. Aber wir fangen an, einfach Fragen zu stellen. Manchmal kommt es mir vor, passiert es mir, dass mein Freund das erste Mal kaum Fragen stellt, weil es ein neuer Gedanke für ihn ist, dass er Fragen stellen kann. Aber beim zweiten Mal legt er los. Und ich meine, ich glaube, das ist eins der Geheimnisse des Bibelstudiums, dass man den Fragen stellt, dem Text gegenüber, oder? Also, aber vielleicht machst du das zu zweit, oder vielleicht lehrst du die Bibel in einer Gruppe, in einer kleinen Gruppe, in einem Bibelkreis, im Jugendkreis, vielleicht machst du das im Gottesdienst, in der Predigt, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie man die Bibel lehrt. Aber es ist wichtig, dass die Bibel gelehrt wird. Erinnert ihr euch an den Vorwurf gegen die Priester? Die haben nicht gelehrt. Und deswegen war das Volk ohne Wort Gottes. Die haben nicht gelehrt, die Priester. Und wir haben die Verantwortung, die zu lehren. Also zum Schluss ein paar Stellen im 2. Timotheusbrief, bitte. 2. Timotheus, Kapitel 2. Ich denke, diese Stellen sind schon erwähnt worden von Mike. Aber es lohnt sich, dass man sie wieder anschaut. Kapitel 2, Vers 15. Paulus schreibt an Timotheus und sagt ihm, das ist der letzte Paulusbrief, den wir haben. Also Paulus weiß, dass er bald sterben wird und zum Herrn gehen wird. Und er will Timotheus die wichtigsten Sachen sagen, bevor er stirbt. Und deswegen schreibt er diesen Brief. Und Kapitel 2, Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das bedeutet, ich soll es ernst nehmen mit der Bibel. Nicht die Bibel vernachlässigen und da sagen, ja, ich kann eine Bibelarbeit leicht machen. Wie sagt man auf Deutsch? So ist eben. Wenn ich das mache mit der Bibel, mit Bibelarbeiten und so weiter, habe ich 2. Timotheus 2,15 nicht ernst genommen, oder? Ich soll wachsen im Wort Gottes. Ich soll den Wunsch haben, das Verlangen haben, die Bibel immer besser kennenzulernen, Gott durch die Bibel immer besser kennenzulernen, mich immer besser auszukennen in der Bibel, nicht damit ich anderen zeigen, dass ich super bin, sondern damit ich anderen helfen kann, Gott in seinem Wort zu begegnen. Das Ziel ist nicht Wissen, das Ziel ist ein übernatürliches Ereignis. Ich kann das natürlich nicht kreieren, aber ich kann so mit der Bibel umgehen und so mit meinen Zuhörern umgehen, sodass sie offen dafür sind, dass Gott zu ihnen spricht und dass sie Gott begegnen. Kapitel 4, die Verse 1 und 2, bitte. 2. Timotheus, Kapitel 4. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Wow, dieser erste Vers bedeutet, Timotheus, das, was jetzt im Vers 2 kommt, ist irrsinnig wichtig, oder? Ich lese Vers 1 noch einmal vor, das ist wie ein Drumroll. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Jetzt kommt's. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Such die Gelegenheit, such Gelegenheiten, wo du das Wort Gottes weitergeben kannst. Zu zweit, Kleingruppe, größere Gruppe, egal. In einem Mail, in einem Brief. Such die Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzugeben. Weil ich davon überzeugt bin und ich glaube viele von uns, das, was Gott, der Heilige Geist, mehr als alles andere verwendet, um Menschenleben zu verändern, ist die Bibel. Natürlich verwendet er andere Dinge, Anbetung, Seelsorge und. Aber mehr als alles andere verwendet er die Bibel, um Menschenleben zu verändern. Und stell dir vor, ich meine, das ist ein Brief an Timotheus, stell dir vor, das ist ein Brief an dich, wenn du denkst, ich habe dieses Anliegen, das Wort Gottes weiterzusagen, dann ist Vers 2 auch an dich gerichtet. Und Gott sagt dir, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Und das Großartige dabei ist, wir sind nicht allein, wenn wir das machen. Wir dürfen uns auf den Heiligen Geist verlassen und ihn bitten, dass er uns verwendet und dass er uns ausrüstet, damit wir das tun können. Ich schließe mit einer letzten Spurgeon-Geschichte. In seiner Gemeinde in London, wo Gemeindehaus in London, wo ungefähr 2000 Leute waren, glaube ich, wie gesagt, war die Kanzel sehr hoch. Und es gab 15 Treppen, Stufen hinauf in die Kanzel, weil es war wichtig, dass es hoch war, weil das Gemeindehaus so groß war. Und während des Liedes, unmittelbar vor der Predigt, singen 2000 Leute, sie loben Gott zusammen. Der Einzige, der nicht mitsingt, ist Spurgeon, weil er diese 15 Stufen hinaufgeht in die Kanzel. Und auf jede Stufe hat er leise gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen. Dieser große Mann Gottes, der so begabt war, der locker Predigten ohne den Heiligen Geist halten hätte können, die nichts genützt hätten, aber er hätte das tun können. Er war sehr begabt. Auf jeder Stufe. Ich glaube an den Heiligen Geist. Weil er gewusst hat, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann ist es Zeitvergeudung, oder? Und ich will, ich meine, die Anwendung ist nicht, dass du eine Kanzel extra bauen lässt mit 15 Stufen, nur um das klar zu machen. Man muss Anwendung gut erklären. Die Anwendung ist, dass wir uns neu dazu entscheiden, wenn immer wir mit der Bibel zu tun haben, im eigenen Studium, in der Lehre, im Weitergeben des Wortes Gottes, verlassen wir uns auf den Heiligen Geist und nicht auf uns selbst. Und das Tolle ist, wenn wir das machen, wir wissen, was das große Ziel des Heiligen Geistes ist. Das große Ziel des Heiligen Geistes ist, dass Jesus groß gemacht wird, dass Jesus verherrlicht wird. Super, oder? Das zu wissen. Beten wir miteinander. Vielleicht denkst du wieder an diese Geschichte von Spurgeon und von dem, was er gesagt hat, auf jeder Stufe. Vielleicht willst du dem Herrn sagen in der Stille, ja, ich will mich auf den Heiligen Geist verlassen. Bitte rüste du mich aus. Bet mal in der Stille und dann werde ich ein Gebet sprechen. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Vater, vielen Dank für die Leute, die Menschen, die du in unserem Leben verwendet hast, vielleicht in unseren Gemeinden, die uns geholfen haben, deine Stimme in deinem Wort zu erkennen, zu hören. Wir danken dir. Und Vater, viele von uns, die da sind, wir wollen dir sagen, wir möchten so gerne anderen helfen, dir in deinem Wort zu begegnen. Bitte rüste du uns aus und gib uns die Kraft deines Geistes, damit wir Jesus, deinen Sohn, verherrlichen können. Und wir beten im Namen Jesu. Amen.